Basel hat einen neuen Hoffnungsträger, ja vielleicht sogar eine neue Lichtgestalt. Und ich rede jetzt nicht vom David Degen, sondern es geht um Politik. Nach 10 Jahren unter Guy Morin und der Elisabeth Ackermann herrscht Aufbruchstimmung im Präsidialdepartement und damit an der Spitze vom Kanton Basel-Stadt. Der neue Regierungspräsident Beat Jans hat diese Woche nach seinen ersten 100 Tagen Bilanz gezogen und sein Auftritt wird von allen Seiten über den grünen Klee gelobt. Wird jetzt alles besser? Was sind Pläne und Visionen und wo will er ran mit unserem Kanton? Los mal, das ist der Podcast von der Basler Zeitung. Mein Name ist René Häfliger und die vorher formulierten Fragen stellen wir dem Beat Jans gerade selber. Zusammen mit dem Markus Wiest, stellvertretender Chefredakteur von der Basler Zeitung. Beat Jans, der Frank Sinatra hat einmal gesagt, zum erfolgreich zu sein, musst du Freunde haben, zum sehr erfolgreich zu sein, musst du Finden haben. Was haben Sie mehr, Freunde oder Finden?
Freunde?
Also sind Sie nicht sehr erfolgreich?
Ja. Ich weiß nicht, was der Frank Sinatra gemeint hat. Wahrscheinlich ist es eher umgekehrt. Dass natürlich, wenn du Erfolg hast, dann gibt es auch Neider rundherum. Aber in der Politik gehört das zum Geschäft. Und ich muss sagen, ich kenne keine Leute, die ich wirklich muss sagen, wow, ich wechsle glaub, lieber die Strassenseite, da kommt ein. Das kenne ich nicht. Am Schluss bin ich einer, der Konflikte anspricht und mit den Leuten auch diskutiert, wenn es etwas zu diskutieren gibt, aber dann schaut man weiter.
Wer sind Ihre besten Freunde in der Politik?
Ja, ich glaube schon. Jetzt muss ich jetzt ehrlich sagen, ich glaube wirklich so die Basismitglieder bei mir in der Partei, so die ganz gewöhnlichen, die dann der Delegiertenversammlung mit denen Diskussionen führst, im Quartierverein Diskussionen führst, das sind mir die Wichtigsten, das sind mir die Nächsten. Für die habe ich immer politisiert und wenn ich mit denen nicht mehr gut auskomme, dann stimmt etwas nicht mehr.
Und Finden, wenn man überhaupt von Finden will reden oder einfach auf der Gegenseite?
Nein, wirklich nicht. Also ich finde, alle haben ihre Berechtigung. Politik ist die Auseinandersetzung, die gesellschaftliche Auseinandersetzung. Und die braucht es, die ist richtig, die ist wichtig. Ich kann auch mit zum Beispiel einem Joël Thüring, der mich ja ständig kritisiert, immer, überall, jede Gelegenheit nutzt, muss ich sagen, der macht seinen Teil in diesem politischen Spiel. Das gehört dazu. Jemand muss die SP angreifen, jemand muss den Regierungspräsidenten herausfordern. Also ich kann ihm wegen dem nicht böse sein. Was ich wirklich nicht gerne habe, sind Leute, die falsch sind, die es nicht ins Gesicht sagen, die nicht direkt überbringen, die dir irgendetwas erzählen und im Nächsten erzählen sie etwas anderes. Das habe ich nicht gerne.
Markus, du bist an der Medienkonferenz gewesen, nach den ersten 100 Tagen von Beat Jans als Regierungspräsident. Und danach hat die Basler Zeitung getitelt «Basels bester Verkäufer». Was macht der Beat Jans denn so gut?
Ja, so wie ich das rausgehört habe, hat mich einfach beeindruckt, mit wie vielen Leuten er schon schwätzen ist. Und was vor allem auch interessant ist, eben Leute nicht nur in Inreitgenössisch, also in Bern und noch ein bisschen Zürich und noch ein bisschen Genf. Ich habe gehört, er war auch im Eurodistrikt, er war in der Oberrhein-Konferenz, er hat mit dem Botschafter Seeger in Berlin offensichtlich Kontakt gehabt. Ich meine, das entsteht schon ein Bild, das ich kann das nicht definitiv beurteilen, wie es Frau Ackermann gemacht hat, aber mir dünkt, in dieser Rolle ist das ganz wichtig. Du musst vernetzt sein, du musst Kontakt pflegen, du musst halt deine Fäden haben, die du dran ziehen kannst.
Beat Jans, es ist halt schon ein bisschen ein Vorteil, wenn man vorher Nationalrat war, als wenn man vorher Arzt oder Gitarrenlehrerin war.
Ja, also das Netzwerk ist da. Oder? Wenn ich jetzt denke, Städteverband, die grössten 5 Städte, die kenne ich alle persönlich, oder die jetzt diesen Städten vorstehen. Mit dem Alec von Grafferie in Bern habe ich zusammen Fußball gespielt. Oder? Corin Mauch habe ich schon oft einen Austausch gehabt. Mit der Frau vom Lausanner Stadtpräsidenten bin ich im Präsidium von der SP gewesen. Also ich habe eine Beziehung zu diesen Leuten und das kannst du nutzen. Oder? Und ich glaube, das ist auch die wichtigste Aufgabe vom Regierungspräsidenten. Genau. Ich will nicht mehr lange Texte müssen schreiben, wenn ich das als Nationalrat gemacht habe, Vorstösse und so, müssen also mit dem Telefon in der Hand unterwegs sein, mit den Leuten im Gespräch sein und Menschen zusammenbringen. Und ich glaube, auch so kann ich die grösste Wirkung entfalten.
Ist das auch ein bisschen ein Antrieb gewesen für Sie unter dem Motto, das kann man ja fast noch besser machen.
Ja, man kann, also ich finde das jetzt eine sehr harte Kritik. Ich finde, zum Teil ist sie ja nicht berechtigt gewesen, meine Vorgängerin und meine Vorgänger. Sie haben, es ist also heftig gewesen von meiner Seite her. Aber es ist wahrscheinlich eher ein Vorteil, dass jetzt alle finden, die sind nicht so gut gewesen. Das ist ein Vorteil für mich. Oder? Also, als Nachteil würde ich jetzt das nicht empfinden. Motivation war es nicht, weil ich habe natürlich schon gemerkt, das Präsidialdepartement ist unter Dauerbeschuss und das hat sich in den Köpfen der Leute ein bisschen festgesetzt. Das ist sowieso für nichts. Und da möchte ich jetzt schon antreten, um zu zeigen, dass das nicht stimmt.
Und da kommen wir jetzt natürlich gerade als Medien, wenn ich darf, ein bisschen aus der Redaktionsstube etwas ausplaudern und sagen, jetzt kommt einer, der interpretiert aber das ganz anders. Da müssen wir jetzt aufpassen, dass er nicht zu mächtig und nicht arrogant überkommt. Das spüren Sie das selber auch? Also merken Sie, Sie dürfen nicht übersteuern?
Ja, das ist so in der Schweiz. Das hat man nicht so gerne. Und ich glaube, in Basel auch nicht. So das Champignon-Prinzip, oder? Wenn einer den Kopf zu weit rausstreckt, wird er abgeschnitten. Da muss ich schon, da bin ich mir sehr bewusst. Und ich will ja auch nicht, es geht ja nicht um meine Person. Es geht mir darum, das Amt so auszufüllen, dass es für Basel etwas nützt. Oder? Und da ist es manchmal noch gut, wenn du einen Namen hast. Oder? Wenn du anstehen, das Telefon in die Hand nehmen, die wissen, wer das ist. Oder? Jetzt gerade bei diesen partnerschaftlichen Beziehungen, da kannst du viel schneller etwas erreichen, wenn man die kennt. Und darum bin ich überzeugt, dass das Präsidialdepartement gut ist. Aber ich will niemandem Joe stehlen und es soll nicht um meine Person gehen. Es soll nicht eine Personenkult geben. Und das ist die Gratwanderung, oder, wo ich mir sehr bewusst bin. Die ist nicht einfach.
Es ist wiederholt die Frage, auch jetzt auftaucht, ja, haben Sie zu wenig zu tun? Jetzt wollen Sie das AUE auch noch zu sich holen. Sie haben gesagt, der Entscheid ist noch nicht gefallen, aber was ist denn die Motivation? Oder ich habe wirklich nicht den Eindruck bekommen, es sei ein langweiliger Moment.
Das ist richtig, es ist mir nicht langweilig. Es ist natürlich ein Thema, das ich mich sehr gut auskenne. Als Umwelt-Naturwissenschaftler habe ich die Umwelt- und Energiefragen immer politisch begleitet. Also da könnte ich jetzt wirklich auch etwas bringen in dieser Position. Aber es gibt wie zwei Wege, oder, um das Präsidialdepartement zu stärken. Der eine Weg ist, man sagt, man gibt mir einfach eine wichtige Abteilung dazu, oder eine wichtige Aufgabe dazu, dann ist es automatisch stärker, dann ist man auch präsenter. Oder man sagt eben, man interpretiert vor allem die Außenwirkung, die Vernetzung besonders und geht da voll rein. Das sind die beiden Möglichkeiten. Und die Regierung muss jetzt entscheiden, welches der richtige Weg ist.
Bei der Kultur wollen Sie den Fokus auf Musik legen. Sie gehen selber den Takt an in diesem Zusammenhang, weil es ist der schönste Satz, den Sie in der Basler Zeitung je über sich gelesen haben.
Ich weiß es nicht.
Ich weiß es. Also ich kann mir das vorstellen. Man kann es auf Ihrer Homepage lesen. Ein Bravo dem Kesselpaukissen.
Oh ja. Genau. Das ist eine schöne Anekdote. Ja, die,
wie geht die genau?
Die ist ganz schön. Ja, ich bin in der Knabenmusik gesehen als Bub. Das war Sally-Zeit noch die einzige Möglichkeit gewesen, für eine Familie mit wenig Geld einen Musikunterricht zu haben. Und in der Knabenmusik hat man dann die Konzerte gehabt, die Jahreskonzerte. Und dann sind wir im Stadtcasino gewesen. Und das ist eine grossartige Sache, oder? Ein volles Stadtcasino, so 100 Buben, alle total nervös, oder? Und dann, das vergesse ich nie mehr. Das ist für mich ein prägendes Erlebnis gewesen. Wunderschön gewesen. Und dann hat es eben geheissen, am anderen Tag ein Bravo dem Kesselpaukisten. Das wäre dann eben ich gewesen. Das haben aber nur meine Eltern mehr oder weniger, was ich gewusst habe. Sie sind unglaublich stolz gewesen. Und meine Eltern, dass sie die Investition gemacht haben, an den Vereinsbeitrag, an die Knabenmusik, an die Knutte, wie wir dort noch gesagt haben, zu zahlen. Das ist dann, hat sich erübrigt, sie sind mega stolz gewesen. Und ich auch, eben, weil ich das für immer ein prägendes Erlebnis gefunden habe.
Und heute immer noch Kesselpauke?
Ja, Schlagzeug jetzt. Ja. Ich habe so eine Band ist fast ein bisschen übertrieben. Wir treffen uns einfach, Kollegen, vier, und jammen zusammen und so. Und jetzt kommen eben noch Kinder langsam dazu. Die sind langsam gut. und so ein bisschen Blauschmusik machen. Aber das ist mir schon wichtig. Ich mache wahnsinnig gerne Musik.
Kommen wir von der Kesselpauke auf Gleichstellung zu sprechen. Das ist ja, glaube ich, auch ein wichtiges Thema, Anliegen von Ihnen. Die grössten sozialen und ökonomischen Verlierer in unserer Gesellschaft, das sind die alleinstehenden Männer ab 40. Da gehöre ich ja dazu.
Ich auch.
Gehören wir an wieder.
Ja, also. Nein, ich bin nicht alleinstehend.
Okay, ich bin eben alleinstehend. Wie wollen Sie mir, also ernsthaft, wie wollen Sie denen helfen und Gleichstellung auch für diese Zielgruppe realisieren?
Nein, also Pandemiebewältigung ist natürlich ein anderes ganz wichtiges Thema. Da sind wir dran. Oder? Wir haben es gerade wirklich darum, jetzt allen zu helfen, jetzt gerade über die Krise, vor allem die, die aus dem Arbeitsmarkt gefallen sind, für die müssen wir wieder Perspektiven finden. Und wir müssen auch für alle Unternehmen schauen, dass sie über die Krise kommen. Also es geht ja nicht darum, die einen gegen die anderen auszuspielen. Es ist einfach ein riesen Thema, die Gleichstellungsgeschichte. Und ich stelle einfach fest, jetzt meine beiden Töchter, die wachsen in einer Gesellschaft auf, muss ich selber feststellen, wir haben schlechtere Chancen als unsere Kollegen in der Schule. Sie sind zwar nicht besser, aber sie haben die besseren Aussichten. Und sie thematisieren das sehr vehement. Die ganze Gleichstellungsbewegung, wenn man daran denkt, das war im Juni 19, die grösste Manifestation, die die Schweiz je erlebt hat, war die Frauendemo. Oder? Und dem müssen wir jetzt Rechnung tragen, auch als Regierung, wenn wir unseren Teil dazu beitragen, dass die Chancengleichheit endlich kommt.
Trotzdem, alles redet von der Quotenregelung. Ich war vorher hier schnell auf der Website vom Büro für Gleichstellung. Dort arbeiten 7 Frauen und ein Mann, das ist der Praktikant. Müsste nicht das Büro für Gleichstellung mit einem guten Beispiel voran?
Das ist ein Thema, das mich auch schon angesprochen hat. Es gibt auch auf diesem Bereich gibt's Pläne oder Ideen, wenn wir weitergehen. Es gibt jetzt eine Revision vom Gleichstellungsgesetz. Es wird die ganze LGBTIQ-Geschichte wird kommen. Das gibt es auch Aufträge vom Grossen Rot, dass man Leute, die mit ihrer geschlechtlichen oder sexuellen Orientierung nicht in die Norm hineinpassen, dass man die auch besser integriert. Und in diesem Zusammenhang wird sicher auch, werden auch wieder mehr Männer gesucht werden, um das Thema anzugehen. Es ist schon so gestartet, ist das Gleichstellungsbüro ganz klar mit dem Auftrag Frauengleichstellung, oder? Und die Zeiten ändern sich und darum ist es richtig, die Frage ist absolut berechtigt. Es muss dort auch jetzt, es müssen mehr Männer reingehen in die Thematik. Man muss auch Gleichstellung auf beide Seiten verstehen, weil es ist schon so, es gibt auch immer wie mehr Männer, die sich benachteiligt fühlen in der Gesellschaft. Sei das, weil sie jetzt im Zusammenhang mit der Arbeitswelt rausgefallen werden und dann keine Rolle finden. Sei das, weil sie in einem Familienstreit ohne Kinder dastehen und mit dem sehr unzufrieden sind. Also auch das gibt es.
Und wie weit sind die Gender-Diskussionen seriös geführt und wo fährt der Gender-Wahn an, wo wir uns irgendwo auf verrückt machen, aus Ihrer Sicht?
Ja, eben am Schluss müssen es konkrete Projekte sein, wirklich etwas bringen. Ich glaube, man kann nicht alles über eine Leiste schlagen. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Aktionsplan noch gut wäre, dass man wirklich jetzt zum Beispiel innerhalb der Verwaltung bei jedem Departement schauen, wo haben wir Handlungsbedarf, dass man sehr gezielt auch angeht. Und da kann das durchaus sein, dass es auch einmal ein bisschen in Richtung Gleichstellung von Männern geht. Wir haben auch Bereiche in der Verwaltung, wo es wahrscheinlich einen Frauenüberhang hat und was vielleicht auch noch ganz gut wäre, wenn ein bisschen mehr Männer dabei wären.
Markus, wo besteht noch Handlungsbedarf allgemein im Präsidialdepartement aus seiner Sicht?
Yes, es geht, glaube ich, ganz einen Haufen Baustellen. Ich werde noch schnell vorher noch mal zu der Kultur zurück. Mir ist noch ein Satz aufgefallen an dieser Medienkonferenz, ganz gegen den Schluss. Das PD ist nicht gleich Kultur, hat der Beat Jans ganz deutlich gesagt. Was heisst denn das? Und wir müssen jetzt die Kultur schaffen, aber Angst haben, oh, jetzt gehen wir runter, weil der Beat Jans kümmert sich jetzt um alles andere.
Nein. Also ich finde, die Abteilung Kultur ist sehr gut aufgestellt. Ich habe auch dort viele Sprüche geführt. Ich habe festgestellt, dass wir sehr effiziente Kulturförderung betreiben. Nur 4% von dem Geld bleibt am Schluss bei der Administration und der ganze Rest geht wirklich in die Institutionen, in die gefördert werden. Und die machen eine gute Arbeit. Und die werden sie auch weitermachen. Und mir ist es einfach darum gegangen, bis jetzt hat man so ein bisschen immer so ein bisschen gesagt, ja, Präsidialdepartement ist Kultur und sonst nichts mehr. Und ich möchte hier ein bisschen klar machen, dass wir noch andere sehr wichtige Aufgaben haben. Gleichstellung habe ich schon erwähnt. Aussenbeziehungen, Stadtmarketing haben wir schon erwähnt. Wir haben aber auch Kantons- und Stadtentwicklung. Wir haben das Statistische Amt, oder? Wir haben Bodenforschung ist auch bei uns, Staatsarchiv ist bei uns, Staatskanzlei ist bei uns, E-Government, also die ganzen Digitalisierungsfragen, grosse, wichtige Themen, die sind alle auch bei uns. Und ich finde es recht wichtig, dass man das sieht und dass man auch sieht, dass das präsidiale Aufgaben sind, wo es richtig ist, dass wir ein präsidiales Departement auch haben.
Wenn wir bei dem noch einen Moment bleiben, was mir am Moment, also wenn ich sehe, so die ersten drei Monate jetzt beobachte, was sie machen, wo ich am wenigsten Verständnis bis jetzt habe, ist die Causa Fehlmann. Da haben sie in der Basler Zeitung, ich habe es aufgeschrieben, vom 20. November schon auf die Frage gesagt, würden sie den Marc Fehlmann wieder einstellen, haben sie ganz klar gesagt, nein. Es ist ein Urteil seither ergangen. Es ist ganz klar, die Kündigung war widerrechtlich. Sie haben trotzdem gesagt, nein, ich will nicht mehr mit dem Marc Fehlmann. Warum denn nicht? Was spricht denn gegen den Marc Fehlmann?
Also zuerst muss ich etwas richtigstellen. Die Kündigung war nicht widerrechtlich. Das ist ein Missverständnis. Da geht es um eine Freistellung. Eine Freistellung ist, wenn man jemandem sagt, du musst nicht mehr arbeiten. Obwohl er den Lohn noch bezieht. Der Herr Fehlmann zieht bis am 22. März 2022 immer noch seinen Lohn. Und die Freistellung war der Moment, wo man gesagt hat, jetzt muss er nicht mehr kommen. Oder? Und er hat das unterschrieben, dass er, wenn die Schlichtungen nicht klappen, dann hat er unterschrieben, dann wird er freigestellt, dann geht er. Und das ist die Situation, die ich angetroffen habe, dazu nichts dabei trägt, oder? Aber er hat das unterschrieben, dass es dann fertig ist. Und darum ist ja auch jemand Neues jetzt im Amt. Der Marc Zehntner leitet das Museum und er macht das aus meiner Sicht sehr gut. Und stellen Sie sich jetzt einmal vor, es wären jetzt plötzlich zwei Museumsdirektoren da. Das würde einen Haufen Chaos bringen. Aber jetzt, warum habe ich vorher schon, vor der Wahl schon gesagt, dass eben erstens, weil schon ein Museumsdirektor dort ist, das ist der eine Grund, aber der andere, das tut mir noch wichtig, da ist es so viel Geschirr zerschlagen worden in diesem Zusammenhang. Ich meine, es hat, glaube ich, etwa 40 Leitartikel in den Medien über die Auseinandersetzung zwischen dem Präsidialdepartement und dem Herrn Fehlmann. Also da ist ein Streit in den Medien ausgetragen worden. Da ist so viel Geschirr zerschlagen. Es ist völlig klar, das kannst du nicht mehr kitten. Das kriegst du nicht mehr an. Da braucht es einen Neuanfang. Und darum habe ich das dort schon gesagt. Also ich glaube, vor dem Hintergrund, dass der Vertrag ja sowieso aufhört, der eine, dass wir sowieso schon einen interimistisch neuen Direktor haben. Von diesem Hintergrund braucht es jetzt einen Neuanfang. Und ich bin überzeugt, wir finden etwas Gutes.
Die Frage ist für mich dort schon auch noch, wenn jetzt der Marc Fehlmann draußen ist, ist das dann nicht einfach ein Sieg für die Leute in diesem Museum, die halt ihre Linie durchdrücken wollen? Und gerade als Vater von zwei Kindern, ist das didaktisch geschickt, wenn man denen, die so lange stempeln, einfach der Ruheweg nachgeht und sagt, ja, jetzt lassen wir sie so. Ich begriff das schon auch, Herr Jans. Ich weiss, es ist sicher auch wichtig, es muss Ruhe in das Museum reinkommen. Aber haben Sie die Ruhe nicht mit einem falschen Preis gekauft?
Also eben, weder ich noch der Marc Zehntner, der jetzt das Museum leitet, haben da etwas dazu beigetragen, dass der Konflikt gegeben hat. Das scheint mir wichtig. Darum, wir zwei stehen für einen Neuanfang. Was ich gehört habe, ist eben der Vorwurf, dass es etwas so wie Subordination gibt, wie man eben sagt, also dass quasi die Mitarbeitenden sagen, was der Chef zu tun hat und wenn er noch nicht macht, wie sie dienen, dann mobben sie quasi raus. Ob das der Fall ist, kann ich nicht beurteilen. Aber was ich glaube schon festgestellt habe, was vernachlässigt worden ist in den letzten Jahren, ist eine klare Führung. Oder? Mhm. Dass man angeht mit den Mitarbeitenden, klar sagt, das sind unsere Ziele. Oder? Und die dort dazu beitragen, oder? Die ihre Aufgabe machen, die bleiben und die anderen müssen irgendwann gehen. Also eine klare Führung vom Personal und das von zuoberst bis zu unterst muss das passieren. Das ist einfach irgendwie nicht gemacht worden. Ich glaube, die bisherigen Direktoren, ich will niemandem konkret etwas unterstellen, aber die haben, so ein bisschen, die haben vor allem das Künstlerische gemacht und das Management irgendwie liegen lassen. Durch das ist so ein bisschen das Gefühl aufgekommen in diesem Museum. Die Leute können machen, was sie wollen. Oder? Also sie haben zum Teil auch gute Sachen gemacht. Es ist ja nicht so, dass sie nichts gemacht haben. Das würde man nie unterstellen. Aber sie sind wenig gewöhnt, dass jemand kommt und sagt, jetzt musst du das machen. Und zwar um nichts anderes. Und jetzt wird das von mir aus gesehen sehr systematisch angepackt vom Jahrzehntner. Und das finde ich absolut der richtige Weg. Und wenn dann das einmal funktioniert, die Leute wirklich auf ihre Ziele arbeiten, dann eben eine neue Besetzung, jemand, der auch Historiker ist und künstlerisch unterwegs ist und kann wieder, Herr Feldmann hat das gut können, Geld auch akquirieren, tolle Ausstellungen machen. Das ist von mir aus gesehen der nächste Schritt, den es braucht.
Und vor allem herausfinden, wo auch alle die Sachen wirklich in der Depot sind. Das wäre schon auch noch eine wichtige Aufgabe.
Ja, das ist auch eine der Projekte. Aber eben, ich meine, die Generalinventur, die ist jetzt, die wird gemacht. Das Geld hat sogar der Grosse Rat beschlossen. Etwas vom Nächsten, was soll kommen, ist so ein Depot. Oder? Das Zeug ist, die wunderbaren Schätze, die es dort in diesem historischen Museum hat, die sind an verschiedenen Orten verteilt in der Stadt. Das ist natürlich auch nicht ideal. Das muss irgendwie können konzentriert werden. Auch das packen wir jetzt an. Eins nach dem anderen.
Zwei Museumsdirektoren würden Chaos bringen. Zwei verschiedene Personen im Generalsekretariat, die bringen kein Chaos.
Nein, die haben natürlich verschiedene Themen, verschiedene Aufgaben. Das ist übrigens, in drei Departementen so, dass es mehr als einen Generalsekretär gibt. Ich finde das eine gute Lösung. Die haben enorm viel zu tun und von dem her bin ich froh, dass ich genug Leute habe, damit ich mich eben auf die anderen Aufgaben konzentrieren kann und nicht zu viele administrative Sachen machen muss.
Also ich möchte Sie hier übrigens verteidigen. Die Basler Zeitung hat ja von Vetterli-Wirtschaft geschrieben. Ich bin jetzt völlig nicht dieser Meinung. Ich finde, dass die Ehrliche, am Schluss muss er ja entscheiden, mit wem er will arbeiten im Generalsekretariat. Das sind seine nächsten Leute. Das wird er, und das steht ihm auch zu, selber zu entscheiden. Wäre es denn für euch besser gewesen, wenn er eine Alibi-Ausschreibung gemacht hat, die teures Geld kostet und viele Menschen enttäuscht, und nachher hat er sowieso die genommen, die er braucht?
Das kann ich nicht beurteilen. Mir dunkt es einfach, der hat sich da bis zu einem gewissen Grad halt angreifbar gemacht. Das ist dann etwas gesehen, wo man natürlich, wo die politischen Gegner oder auch andere Gegner einfach sofort draufgesprungen sind und gesagt haben, schau, jetzt kommt er und schwupps kommen zwei Parteikollegen und sind dort in einem Top-Job inne.
Hat man das besser können lösen, Beat Jans?
Also für mich sind es in erster Linie zwei Talente, wo super arbeiten. Ich meine, es ist grossartig, wie die schon eingestiegen sind. Zweitens, wo politische Erfahrung haben. Sie sind beide schon im Grossrat gewesen. In meiner Partei ist nur einer von diesen zwei. Und das finde ich einen riesigen Wert. Das ist natürlich eine Erfahrung, die nützt, oder? Wenn du musst Vorstöße beantworten, wenn du musst Mehrheiten beschaffen, wenn du musst Berichte gegenlesen, dann ist es sehr wertvoll zu wissen, wie die da ticken in diesem grossen Rot, oder? Und die Erfahrung sehe ich jetzt nur als Bereicherung. Und dass sie natürlich politisch eher bei meinem Partei sind, das gibt mir auch das Vertrauen, dass ich die Unterstützung habe, wenn ich dann eben die Sachen nicht selber mache, dass die verstehen, wie ich ticke und denke. Und von dem her, glaube ich, ist das schon ein guter Entscheid.
Ich habe noch eine ganz wichtige Frage. Ich habe sie in der Basler Zeitung in meinem Kommentar bezeichnet als Anpacker, Macher, das Dritte weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, die ganze Stadt wartet darauf, dass etwas mit dieser Bettlersache geht. Ist das nicht etwas, was ich in allererster Hand jetzt müsste
anpacken? Jetzt macht er kurz vor Schluss noch ein neues Fass auf und was
ja, für eins. Das
wir Fass müssen wir jetzt nochmal von vorne.
Nein, ist gut. Das Fass müssen wir noch aufmachen.
Nein, ist gut. Es kommt bald von der Regierung. So viel kann ich sagen. Und es ist alles aufgeleistet.
In welche Richtung?
Das darf ich eben nicht sagen. Der Primär ist bei der Stefanie Heimann. Okay. Das hat sie auch geschafft.
Also gut. Sie sind jetzt viel gelobt worden nach den ersten 100 Tagen, Beat Jans. Wissen Sie, wo Sie noch ein bisschen den Hebel ansetzen könnten?
Es gab noch viel zu tun. Ich hätte einfach am liebsten eine längere Woche, dass ich noch mehr Leute treffen kann und irgendwie Vereinbarungen machen. Ich merke jetzt schon, dass meine Agenda ist oft voll und ich muss sagen, es tut mir leid, ich kann sie nicht treffen, können den Austausch nicht machen.
Und Zeit haben für die eigene Website zu überarbeiten.
Ja, genau.
Sie haben immer noch Parolen drauf für die Abstimmungen vom 29. November.
Genau, das ist ja so ein Projekt.
Also gut.
Du bist ein großartiger recherchierender Journalist.
Ist nicht das Wichtigste, aber eben. Nein, ernsthaft, wir haben doch früher angefangen mit einer Frage zu einem Zitat von Frank Sinatra. Und so werden wir natürlich auch wieder aufhören. Der Frank Sinatra hat einmal gesagt, wer jemand werden will, kauft einen Ferrari und schon hat jemand einen Lamborghini. Was haben Sie für ein Velo?
Ja, ich nehme nicht, dass ich einen Ferrari Cyclex, oder... Cyclex ist mein Velohändler, der ist wunderbar. Der ist hier im Quartier, super Dienstleistung.
Fantastisch. Meine ist auch der Kerim. Ist das der Kerim? Ist das der? Ist das der gleich?
Nein.
Ah, okay.
Das sind Urs und der Stefan.
Okay, ich bin Kerim. Aber jetzt haben wir noch über unsere Velomecher geredet. Das ist auch schön, haben die auch noch Platz gehabt. Vielen Dank, Beat Jans, und vielen Dank, Markus Wiest, stellvertretender Chefredakteur von der Basler Zeitung. Das war «Los einmal», der Podcast von der Basler Zeitung. Immer am Freitag neu auf baz.ch und überall, wo es Podcasts gibt. Uns hat es gefreut, dass ihr dabei war. Kritik, Lob, Anregungen oder Fragen zu «Los einmal» via E-Mail an podcast@baz.ch. Wir freuen uns auf nächste Woche. Bis dann allerseits eine gute Zeit und viel Freude.